Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist uns berichtet, dass der griechische Philosoph Diogenes auf dem Marktplatz von Athen am helllichten Tag eine Laterne anzündete und damit herumlief. Gefragt, was das solle, antwortete er: Ich suche einen Menschen. Aber wieso denn suchen? Der Markt war doch voller Menschen. Nun, diese kleine Anekdote aus der Philosophiegeschichte kann uns Anlass sein, sich einmal bewusst zu machen, wie vieldeutig das ist, was wir mit Mensch bezeichnen. Wer verdient eigentlich den Namen Mensch? Ist Mensch ganz einfach die Bezeichnung eines Lebewesens, das morphologisch zur Untergruppe der Wirbel- und Säugetiere gehört? Oder meint Mensch sein mehr, ein Wert, eine Würde? Aber was für ein Wert dann? Wie vieldeutig die Vokabel Mensch ist, merkt man, wenn man auf unseren Sprachgebrauch achtet. Da sagt man zum Beispiel von einem treusorgenden Familienvater, der die Ehe gebrochen hat: Naja, das ist doch menschlich. Oder man urteilt über einen Bischof, der sich daneben benommen hat: Der Bischof ist halt auch nur ein Mensch. Auf der anderen Seite aber deklamiert man feierlich: Mutter Teresa, das war ein Mensch. Hohes und Niedriges also kann man über ein und dasselbe, über das Menschsein aussagen. Wann ist der Mensch wahrhaft Mensch? Was sucht man, wenn man einen Menschen sucht? Es stellt sich also bei all dem die Frage: Wer ist der Mensch eigentlich? Präziser noch oder weniger abstrakt gefragt: Wer bin ich denn eigentlich? Und in dieser Frage schwingt sofort die andere mit: Wer soll ich sein? Wer muss ich sein? Denn die Erfahrungen, die wir mit uns selbst und anderen machen, sind äußerst ambivalent. Auf der einen Seite erfahren wir uns als auf vielfache Weise begrenzt, eingeengt, bedingt durch unseren Leib und dessen Bedürfnisse und Notwendigkeiten, durch die Grenzen unserer Begabung, durch die Ohnmacht unseres Wollens und unserer Freiheit, die sich immer aufs Neue in Widersprüche verwickelt, und schließlich durch die zeitliche Befristung des Lebens, die sich am deutlichsten im Tod ausspricht. Der Mensch ist begrenzt. Auf der anderen Seite aber ist in uns etwas Grenzenloses. Wir sind irgendwie doch unersättlich, unruhig, nie voll zufrieden, ständig auf größeres Glück und größere Sinnerfüllung aus. Kurz, der Mensch erfährt sich als ein Wesen, das, so sagt es Nietzsche, kein Ziel, sondern nur ein Weg, eine Brücke, ein großes Versprechen ist. Immer wieder und immer noch gibt es unverbrauchte Hoffnungen und Sehnsüchte, die über alle Schranken hinausdrängen und sie in Frage stellen. Also, Menschheit zeigt sich als begrenzt und zugleich als über alle Grenzen hinaus, als beschränkt und doch als unbeschränkte, unendliche Möglichkeit. Und eben diese widersprüchliche Erfahrung, die jeder an sich selbst bewahrheiten kann, lässt jene urmenschlichen Fragen stellen: Wer bin ich denn eigentlich und im Tiefsten? Wer muss ich sein? Wohin führt die Reise meines Lebens? Diese Frage stellt in irgendeiner Weise jeder Mensch. Freilich nicht unbedingt ausdrücklich, explizit oder in theoretisch reflektierter Form. Ursprünglich, als dass der Mensch ausdrückliche Fragen hat, ist er sich selbst eine Frage in seinem Lebensvollzug. Und wer gibt darauf Antwort? Der vor einem Jahr verstorbene, sehr bedeutende evangelische Theologe Wolfhard Pannenberg vermerkt dazu wörtlich, dass von den Anfängen der Menschheitsgeschichte an die Menschen sich selbst entdeckten auf dem Umweg über die Erfahrung, die sie von den Göttern gewinnen konnten. Tatsächlich ist vom Altertum an bis in die Gegenwart die Überzeugung wach, dass erst vom Blick auf Gott oder das Göttliche das wahre Wesen des Menschen und seine Bestimmung offenbar wird. Beschreibt etwa schon gegen Ende des 2. Jahrhunderts der Schriftsteller Minucius Felix: Man kann das Wesen des Menschen nicht erkennen, wenn man nicht vorher das Wesen der Gottheit sorgfältig untersucht hat. Und für die Gegenwart kann der viel zitierte Satz von Romano Guardini stehen: Nur wer Gott kennt, kennt den Menschen. Mit anderen Worten, allein von Gott her wird ersichtlich, wer der Mensch ist. Ja, man kann geradezu sagen, sage mir, an was für einen Gott du glaubst. Und ich sage dir, wer du bist, beziehungsweise an was oder an wen du dein Leben orientierst. Zwischen Gottesbild und Menschenbild sind allerengste Beziehungen. Das haben wir ja in diesen Tagen auch auf eine ganz schreckliche Weise erfahren. Die Attentäter von Paris haben bei ihrem Attentat mit dem Ruf Allahu Akbar, Gott ist groß, darauf hingewiesen, dass ihr Verhalten in einem bestimmten Gottesbild gründet. Wobei ich ausdrücklich und nachdrücklich sagen möchte, dass dieses Gottesbild eben nicht einfach das Gottesbild des Islam oder des Koran ist, sondern eben dieses spezielle Gottesbild dieser fundamentalistischen, terroristischen Sekte. Aber an diesem extremen Beispiel sehen wir, wie ein bestimmtes Gottesbild zu Konsequenzen im Menschenbild und in der Praxis menschlichen Lebens führt. Denn, damit sind wir mitten in unserer Thematik, der Mensch ist Gott ähnlich, er ist Bild Gottes, wie die Schrift sagt. Und nur wenn man weiß, was er abbildet, worin die Ähnlichkeit zwischen Gott und Mensch besteht, weiß man auch, wer der Mensch ist. Nun stellt sich aber zunächst einmal eine wichtige Vorfrage, nämlich was heißt das überhaupt, gottähnlich sein, Bild Gottes sein? Was bedeutet das, dass wir, wie die Heilige Schrift sagt, als Bild und Gleichnis Gottes erschaffen sind? Sind das nicht allzu hohe Worte, die mit meiner mäßigen, ja oft erschreckend miesen und erbärmlichen Wirklichkeit wenig zu tun zu haben scheinen? Deswegen schrieb noch jüngst der Philosoph Peter Sloterdijk, die Beschreibung des Menschen als eines Ebenbildes Gottes sei, wörtlich, eine peinliche Idee aus der theologischen Kinderstube. Aber auch die Art und Weise der Formulierung des heutigen Vortragsthemas, die uns nicht von mir ist, bringt ja ein gewisses Erschrecken oder wenigstens Erstaunen zum Ausdruck. Ich soll Gott ähnlich sein? Ich in meiner ganzen Zweideutigkeit und Abgründigkeit? Also was heißt Gott ähnlich sein? Nun, hier müssen wir uns wieder vor Vieldeutigkeiten der Sprache hüten. Es geht hier beim Ähnlichsein und Bildsein nicht einfach um ein Abbildsein, so wie etwa ein Foto die Realität abbildet. Es geht also nicht um irgendeine Form von Kopie. Vielmehr lässt sich in Untersuchungen über den biblischen Bildbegriff zeigen, dass es hier beim Ähnlichsein gerade nicht um die Nachbildung einer Sache geht, sondern um das in Erscheinung treten geradezu des Kerns, des Wesens einer Sache. Das heißt also, wenn der Mensch wirklich Bild Gottes ist und ihm ähnlich, dann bringt er etwas Wesentliches von Gott zum Ausdruck. Nicht im Sinn einer Abbildung oder Kopie, sondern einer Entsprechung. Worin besteht die? Nun, der Mensch ist Gott ähnlich, das heißt, er entspricht Gott, weil er wie Gott selbst etwas Unbedingtes an sich und in sich trägt. Nämlich eine unbedingte, das heißt von niemandem, auch von Gott selbst nicht, in Frage zu stellende Würde, Hoheit und Größe. Worin besteht die? Die besteht nicht zuletzt darin, dass der Mensch im wortwörtlichen Sinn Gott entspricht, entbimmelspricht. Das heißt, dass er im Dialog mit Gott steht. Dass er ein freies, ansprechbares, antwortfähiges Gegenüber Gottes ist. Erschaffen, bestimmt und berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Oder ganz kurz gesagt, die Größe des Menschen besteht darin, dass er vor Gott steht. Wesen, die einander entsprechen, das heißt, die sich in Wort und Antwort, also im Dialog, gegenüberstehen, die Gemeinschaft miteinander eingehen und gemeinsames Leben Die sind sich ähnlich. Deswegen macht die Heilige Schrift das Bild Gottessein des Menschen am Verhältnis von Vater und Sohn klar. In Genesis 5 heißt es, dass Adam seinen Sohn Seth nach seinem Bild und Gleichnis gezeugt hat. Also, die zwischen einem Vater und natürlich auch einer Mutter und einem Kind herrschende enge Beziehung, das Verhältnis des sich entsprechens, des gegenseitigen sich Nahseins, das wird durch den Begriff Bild und Gleichnis gekennzeichnet. Noch einmal, Gott ähnlich sein heißt eine unbedingte Würde in sich tragen, weil man im Dialog mit Gott steht, weil man ihm entspricht. Oder genauer, weil man ihm entsprechen kann. Denn es kommt alles darauf an, dass ich, der ich als Mensch in eine ursprünglich anfanghafte Entsprechung zu Gott hineingeschaffen bin, dass ich dieses mein Wesen auch verwirkliche, entfalte, auf eine vollendete Gestalt hin bewege. Dazu muss ich natürlich wissen, welche spezifischen Züge das Gottesbild trägt, dass ich diesem mehr und mehr entsprechen kann. Also, wer ist genau der Gott, dem ich ähnlich bin, dem ich zu entsprechen habe? Und die Antwort, die wir wegen der Kürze der Zeit jetzt nur wirklich ganz kurz geben können, lautet: Der Gott der Christen ist er zugleich eine wie auch drei persönliche Gott. Als solcher hat er sich in Christus gezeigt und damit, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, damit den Menschen kundgemacht. Was bedeutet das konkret für unsere Frage nach dem, was der Mensch ist? Nun zunächst einmal, wenn wir sagen, Christen glauben an den dreieinen Gott, so ist dieser Glaube eben nicht einfach ein folgenloses Paradoxon, dass man sozusagen mit zusammengebissenen Zähnen und geschlossenen Augen einfach zu akzeptieren hat. Das musst du glauben. Nein, der Glaube an den dreifaltigen Gott hat, so meine ich, etwas absolut Plausibles an sich. Er ist im Grunde eine Ausfaltung, eine Konsequenz des Bekenntnisses, Gott ist die Liebe. Zwar nicht nur Liebe zu uns Menschen, sondern Liebe in sich selbst. Gott ist Liebe. Und Liebe erfordert eine Beziehung von wenigstens zwei. Diese Liebe, die Gott in seinem Wesen ist, wurde uns kund in der Beziehung des Jesus von Nazareth zu seinem himmlischen Vater. Jesus als Mensch ist das und lebt das auf menschliche Weise, was er als Sohn Gottes von Ewigkeit her ist, nämlich Beziehung zum Vater im Heiligen Geist. Und so ist der eine Gott, und das ist der entscheidende Punkt, der eine Gott, an den die Christen glauben, eine Beziehungswirklichkeit, eine Gemeinschaft von drei Personen. Gott ist Gemeinschaft. Diese Formulierung ist vielleicht sehr ungewohnt und sie kann auch gründlichst falsch verstanden werden. Wenn man sich nämlich unter Gemeinschaft drei selbstständige, in sich geschlossene Personen vorstellen würde, die sich da zusammentun, gewissermaßen agieren zu einer Art von Göttergemeinschaft. Das ist natürlich ein Blödsinn und ganz und gar nicht gemeint. Hier darf unsere menschliche Erfahrung nicht auf Gott projiziert werden. Für uns ist es so, dass Gemeinschaft entsteht, wenn bis dahin selbstständige Personen Beziehung miteinander aufnehmen und im Vollzug ihrer Gemeinschaft immer auch eigenständige Personen bleiben. In Gott sind dagegen nicht drei, die da Beziehung miteinander aufnehmen, vielmehr ist das eine und einzige göttliche Wesen, die eine und einzige Gottheit, eine über allem Begreifen liegende, ursprüngliche Beziehungseinheit der Liebe, in der die drei Personen sich gegenseitig das eine göttliche Leben vermitteln. Und das können wir, das ist sofort zu sagen, nicht begreifen. Aber die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, die sind handfest und sehr konkret. Dass wir das aber nicht begreifen können, ist nicht etwa ein Nachteil. Viele denken ja, wenn wir das verstehen, begreifen, ist ein ein Satz des heiligen Augustinus, der ist ganz entscheidend, den sollte man sich immer wieder neu ins Gedächtnis rufen. Der heißt, si comprehendis, non est Deus. Wenn du es begreifst, dann ist es mit Sicherheit nicht Gott, was du da begreifst, sondern eine Projektion von dir selbst. Wenn einer sagt, ich begreife das, dann bist du irgendwo am Denken, und vielleicht auch richtig, aber mit Gott hat das nichts zu tun. Es gehört zum Wesen Gottes. Aber die Konsequenzen, die sich aus diesem Gottesbild ergeben, sind handfest und konkret. Ich habe soeben das Bild des Lebensaustausches gebraucht. Man kann auch ein anderes oder viele andere Bilder gebrauchen. Etwa das Bild des Raumgebens. Im dreifaltigen Gott gibt jede Person der anderen völlig in sich Raum. Das heißt, die eine Person ist in der anderen, die andere in der einen. So sagt es Jesus ausdrücklich im Johannesevangelium, dass er im Vater und der Vater in ihm ist. Wo Personsein sich im Vollsinn verwirklicht, da gehört dazu dieses sich einander Raum geben, offen sein für andere und für anderes. Das heißt eben auch Platz für Differenzen haben, Platz für anderes haben. Der dreifaltige Gott kann allen Raum geben. Er besetzt nicht allen Raum für sich selbst. Das hat sofort Konsequenzen für das Menschenbild. Aber bleiben wir zunächst bei Gott. Dieses Raumgeben ist bei Gott ein ewig dynamischer Prozess. Deswegen ziehe ich auch den Begriff Communio, dem statischen Begriff Gemeinschaft, vor. Communio betont das Geschehen. Communio, auch übersetzt Gemeinschaft, aber Communio ist ein Prozess, in welchem unterschiedene Personen, indem sie sich gegenseitig Raum geben, an ihrem Leben Anteil geben und so ein gemeinsames Leben vollziehen und gerade in ihrer Verschiedenheit eins sind. Und dabei wächst das Selbstsein der einzelnen Personen und ihr in Beziehung stehen im gleichen, nicht im umgekehrten Maß. Für die Communio gilt das Gesetz, je mehr man mit anderen verbunden ist, von ihnen her auf sie hin, umso mehr ist man ein Selbst, ist man Person. Und das gilt, weil wir Menschen eben Gott entsprechen, auch für uns. In der Beziehung zum anderen, und ich denke, das kann man sogar auch an sich bewahrheiten, in der Beziehung zum anderen entdeckt man sich selbst tiefer. Erfährt man sich selbst als unvertauschbar, unverwechselbar, unersetzbare Person. Und weiter zum Personsein, wenn es sich am dreifaltigen Gott orientiert, gilt auch bei uns, dass wir, das zur Verwirklichung unseres Menschseins gehört, das Raum haben für andere. Offen sein für andere und anderes. Wo man sich anderen gegenüber verstärkt, da passiert in letzter Konsequenz so etwas, was jetzt zum Beispiel in Paris passierte. Der andere, der mir nicht passt, das andere, was mir nicht passt, muss weg. So oder so weg. Das muss nicht zu solchen terroristischen Konsequenzen führen. Was denken Sie ans eigene Leben? Wer ihm nicht passt, naja, geht mal wissen aus dem Weg. In dem Sinne muss er weg. Sich am dreifaltigen Gott orientieren, das hat ein anderes Menschenbild zur Folge. Raum haben für andere, Raum geben für andere. Und damit verbunden ist natürlich auch Toleranz, Verständnis für anderes. Ich bin weit für anderes, offen für andere. Diese hochmittagigen Andeutungen zum trinitarischen Gottesbild wollen jetzt mal genügen, um von hier aus nochmal auf den Menschen zu blicken, der das Bild dieses Gottes ist, der diesem Gott zu entsprechen hat. Es ergeben sich zwei unterschiedliche Konsequenzen, ähnlich wie Gott einer ist, es aber in ihm drei unterschiedliche Personen gibt, die zur Einheit des einen Gottes vernetzt sind, so ist auch der Mensch als Bild dieses Gottes erstens das eine, einzelne, von allen unterschiedene, eigenständige Wesen. Aber er ist es nur, insofern er zweitens der göttlichen Person in ein Beziehungsnetz verwoben ist. Beide Bestimmungen gehören untrennbar zusammen. Auf der einen Seite ist der Mensch ein unaufhebbar Einzelner, nicht einfach ein Fall von Menschsein, sondern einmalig, unverwechselbar. Darin ist der Gott in seiner Einheit ähnlich, entspricht er dem einen Gott. Auf der anderen Seite ist der Mensch ganz und gar einbezogen in ein Netzwerk von Beziehungen. Und darin ist er den Personen des einen Gottes und ihren Beziehungen ähnlich. Wir wollen beiden ein wenig nachgehen. Zunächst, Menschsein als Bild Gottes in seiner Entsprechung zu Gott in seiner Einheit. Von Schöpfung her ist der Mensch Gott ähnlich, das heißt, so haben wir gesagt, er ist in die unbedingte Würde eines von Gott in Freiheit und Selbststand entlassenen Geschöpfes hineingestellt. Und damit in die Entsprechung, in den Dialog, in die Beziehung zu Gott. Das heißt, der Mensch ist nicht zunächst da und nimmt dann gleichsam in einem zweiten Schritt Beziehung zu Gott auf, beziehungsweise Gott zu ihm. Sondern er steht als Person immer schon drinnen. Er ist in die Beziehung zu Gott hineingeschaffen. Und aufgrund dieser Beziehung Person. Das biblische Wort, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, mein bist du, ist gewissermaßen das a priori jedes Menschen. Ich gehöre Gott, ich bin auf ihn verwiesen, als dieser unverwechselbar einzelne, eigenständige Mensch. Mit dieser Einsicht, die sich schon im Alten Testament findet, ist geistesgeschichtlich ein neuer Schritt in der Entdeckung des Menschen gemacht. Denn die antike Philosophie gelangte noch nicht zur Entdeckung des eigenen unverwechselbaren Ich, sondern nahm den Menschen vorrangig noch als Teil des Kosmos, als ein Wesen unter anderen wahr. Es ist die biblische Offenbarungsgeschichte, welche die Besonderheit und Individualität des Menschen erstmals in aller Schärfe entdeckte. Und das ist nach wie vor ein Spezifikum der sogenannten abrahamitischen Religionen, dass sie den Menschen in seiner Individualität hervorheben. Wenn Sie sich mal nur ein bisschen mit asiatischer Religiosität befassen, merken Sie den riesigen Unterschied, der genau in diesem Punkt ist. Ja, wo spielt die Individualität des Menschen die entscheidende Rolle? Wo überhaupt nicht? In der Geschichte jedenfalls mit Gott, wie sich schon im Alten Testament gezeichnet wird, erfuhr der Mensch, dass er als Einzelner vor Gott steht und von Gott seinen ganz persönlichen Ruf empfängt. Ja, eigentlich hat der Mensch nicht einen Ruf Gottes, sondern er ist ein einmaliger Ruf Gottes, welcher ihn nicht nur ins Leben, sondern auch ins Leben setzt, sondern in das eigene göttliche Leben hineinruft. In und aufgrund des Faktums also, dass der Mensch Gott entspricht, dass er in einer dialogischen Beziehung zu ihm steht, ist er Person und kann deshalb auch die Erfüllung seines Menschseins nur in dieser Beziehung zu Gott finden. In Klammer, dafür steht übrigens der vielfach missverstandene Begriff Seele. Seele ist nicht, wie manche das so denken, ein Teil des aus Leib und Seele zusammengesetzten Menschen, sondern Seele ist jene tiefste Mitte meines Menschseins, die mich unausweichlich in die Beziehung zu Gott, die Gemeinschaft mit ihm stellt und mich zur Person macht. Diese Beziehung kann verdrängt, geleugnet, in ihr Gegenteil verkehrt werden. Dann wird sie uns zum Gericht. Aber sie kann durch nichts in der Welt und damit auch nicht durch den Tod dementiert werden, weil der Ruf Gottes unwiderruflich ist. Der Mensch steht also a priori in engster Beziehung und Nähe zu Gott. Aus diesem Sachverhalt folgt ein Grundgesetz des Menschseins, dass nämlich der Eigenstand des Menschen und seine Nähe und Beziehung zu Gott nicht im umgekehrten, sondern im gleichen Verhältnis zueinander wachsen. Das klingt kompliziert, ich will das erläutern. Sehen Sie, man könnte ja der Meinung sein, der Mensch ist umso freier und eigenständiger, je mehr er auf eigenen Füßen steht, je mehr er sich selbst besitzt und Distanz zu allem anderen, auch zu Gott hat. Das ist ja wahr und ist geradezu einer der Gründe des neuzeitlichen Atheismus. der neuzeitliche Mensch sagt, ich will ganz ich selbst sein, genau dem aber steht der Glaube an Gott, wie er meint, im Weg. Aber so ist es gerade nicht, wenn es wahr ist, dass der Mensch als Bild Gottes geschaffen ist. Denn dann gilt, je mehr ich Gott entspreche, also in der Beziehung zu ihm lebe, im Dialog, umso mehr bin ich Mensch, besitze ich mich selbst und umso eigenständiger und freier bin ich dann auch. Ein weiteres Feuchtdarms noch. Wenn der Mensch als das Gott entsprechende Wesen geschaffen ist, dann ist er auch nur zu definieren in seinem Verhältnis zum unbegreiflichen Gott. Und das hat eine ganz wichtige Konsequenz, nämlich die Definition des Menschen ist, um es paradox zu sagen, seine Undefinierbarkeit. Wieso das denn? Nun, definieren heißt wörtlich übersetzt aus dem Lateinischen begrenzen, einschränken, abgrenzen. Der Mensch aber sprengt als der, der auf den unendlichen, unbegrenzten Gott bezogen ist, alle Festlegungen, Begrenzungen und damit auch Definitionen. Der Mensch ist die Frage, auf die es nur eine letzte Antwort gibt, der unendliche Gott. Wenn also der Mensch durch seine Beziehung zu Gott bestimmt ist, dann muss auch von vornherein allen Versuchungen widerstanden werden, den Menschen dingfest zu machen. Sei es durch Philosophie, durch die Human- und Naturwissenschaften oder durch Ideologien. Der große evangelische Theologe Jürgen Boltmann hat einmal zurechtgeschrieben, der Definierte, der Festgestellte, der nach Bildern behandelte, nach Vorurteilen beurteilte Mensch, ist der verratene Mensch. Er muss so sein, wie man ihn haben will. Er ist fertig gemacht worden. Er ist am Ende. Sehe ich dagegen den Menschen in seiner Ähnlichkeit, in seiner Entsprechung zum einen Gott, dann erst sehe ich ihn als diese eine Person in ihrer ganzen unverzweckbaren Größe. Jeder steht auf seine Weise vor dem erhabenen Gott. Und da denke ich mir, was würde das für unser Miteinander bedeuten, wenn man mit dieser Wahrheit im eigenen Leben und gerade auch im Zusammenleben mit anderen ernst machen würde. Der andere steht wie ich selbst vor dem erhabenen Gott. Wie gehen wir miteinander normalerweise um und was würde das bedeuten, wenn da mal ein ganz klein bisschen von dem in unsere Beziehung hereinkäme? Damit sind wir schon bei einem weiteren Gesichtspunkt. Aus der Beziehung zu Gott resultiert auch letztlich die Würde des Menschen. Gewiss, in der ganzen Menschheit lebt das Bewusstsein, dass der Mensch eine unaufgehbare Würde hat, dass er kein Ding ist, dass wie eine Sache behandelt werden darf. Dass er nicht als verwertbares Material für anderes und andere behandelt werden darf. Aber diese Grundeinstellung, wie kann die eigentlich begründet werden? Manche sagen so, die Anerkennung der Würde des Menschen ist entstanden aus der Angst, aus dem Schock darüber, was für schreckliche Dinge passieren oder passieren können, wenn menschlichem Leben die Würde abgesprochen wird. Und darum nur, wenn uns menschliches Leben unbedingt heilig ist, sind wir vor dessen Verdinglichung geschützt. Nur dann ist der Mensch nicht jedem Geschick der Verschrottung ausgesetzt, wie es ausgedienten, unbrauchbar gewordenen Maschinen widerfährt. Weg damit, wenn sie zu nichts mehr taugen und zu nichts mehr nützlich sind. Ist also die Anerkennung menschlicher Würde ein bloßes Produkt der Angst? Kann sie dann auch in Extremsituationen durchgehalten werden, wenn es etwa um die Frage geht, wer hat mehr das Recht auf Würde und Anerkennung, er oder ich in Extremsituationen? Andere sagen, nein, die Anerkennung menschlicher Würde ist nicht das Resultat von Angst, sondern Ergebnis ganz rationaler Überlegungen, die etwa so verlaufen. Ich ganz persönlich, will nicht als Sache behandelt, instrumentalisiert, verzweckt werden. Aber dieses mein Wollen, ich will nicht so behandelt werden, lässt sich nach dem Grundsatz, dass du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, nur begründen, wenn auch ich die Würde des anderen respektiere. Also meine eigene Würde, die ich haben will, hängt gewissermaßen von der Würde der anderen ab. Nur wenn ich deren Würde anerkenne, ist auch meine gesichert. Und solche Überlegungen sind gewiss richtig und sie spielen zum Beispiel bis heute eine gewaltige Rolle in den Ethikkommissionen. Das, wo ja auch nichtgläubige Menschen sind, ist das durchaus eine durchgängige Argumentationsform. Nur Frage, haben solche Überlegungen die Kraft, auch in zugespitzten Krisensituationen die Würde des anderen, der ja hier von meiner eigenen Würde her gedacht und damit abhängig gemacht wird, wahren? Besteht da nicht die Gefahr, und die sehen wir ja heute sehr deutlich in den Diskussionen über pränatale Diagnostik, Embryonenverwertung und Euthanasie, dass wir Menschen dann selbst bestimmen, wem unter welchen Bedingungen Würde zuerkannt wird oder eben nicht. Dann wird plötzlich von außen her jeweils festgelegt, der Embryo hat keine Würde, der alte, ausgediente, vielleicht demente Mensch hat keine Würde mehr. Hängt also die Würde des Menschen von unserer Entscheidung ab, politische Mehrheit im Bundestag? An diesen kurzen Hinweisen sehen wir, dass durch uns Menschen menschliche Würde nicht begründet und festgehalten werden kann. Der Mensch ist nur dann dem Zugriff des anderen entzogen, wenn er Gott entspricht, wenn er zu Gott gehört. Der Mensch ist, wie die Heilige Schrift sagt, der Augapfel Gottes, für mich eines der schönsten biblischen Bilder, die es überhaupt gibt. Denken Sie mal dran, wie Sie bedacht sind, Ihre Augen zu hüten, zu schützen. Sie wollen doch nicht blind werden. Also man schützt seine Augen. Und jetzt heißt in der Heiligen Schrift, das, was für mich mein Auge ist, das bin ich für Gott. Ich bin der Augapfel Gottes. So hütet er mich. Wer ihn antastet, rührt Gott selbst an. Kurz, die Würde des Menschen gründet in seiner Beziehung zu Gott. Und darin gründet auch noch ein letztes, nämlich die Einzigartigkeit, die Unauswechselbarkeit des Menschen. Auch das ist zunächst mal eine urmenschliche Erfahrung, dass wir uns als einmalig, als unauswechselbar erfahren. Wenn ich zu einem Bauern sage, ich möchte irgendeins da von Ihren Hühnern für eine gute Hühnersuppe haben, dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich zu ihm als Vater von einigen Töchtern gehe und sage, ich möchte irgendeine von denen zur Frau, dann ist das eine Unverschämtheit. Also wir spüren dafür, dass wir nicht eine austauschbare Sache sind, sondern einmalig. Worin ist das begründet? Schauen Sie, wenn man den Menschen von seiner Arbeit und Leistung her bestimmt, ist er gewiss nicht unauswechselbar. Prinzipiell kann jede Arbeit auch von anderen getan werden. Wenn man die Unauswechselbarkeit des Menschen von Beziehungen der Liebe her begründen will, sind wir seiner Einmaligkeit schon sehr viel näher gekommen. Aber selbst in der zwischenmenschlichen Liebe ist der Mensch noch nicht in letzter Instanz unauswechselbar. Denn auch der verlassene Geliebte kann den Verlust der Liebe noch durch neue Liebe kompensieren. Menschliche Liebe ist nicht unbedingt unwiderruflich. Darum kann allein vom Menschen die Unauswechselbarkeit und Einmaligkeit letztlich nicht begründet und garantiert werden. Letztlich ist der Mensch nur deshalb einmalig, weil er Gott ähnlich ist, weil er ihm entspricht, weil er von Gott personal als dieser eine angesprochen wird. Ich habe dich bei deinem Namen ganz persönlich gerufen. Nein, bist du. All die genannten Wesensbestimmungen des Menschenbildes, also Würde, Unverzweckbarkeit, Einmaligkeit, Bestimmungen, die uns heute in unserer Gesellschaft manches Mal so selbstverständlich erscheinen, dass sie gar nicht sind, aber sie erscheinen uns selbstverständlich, sind letztlich Konsequenzen eines bestimmten, nämlich des biblischen Gottesbildes. Das geben selbst Atheisten, wie zum Beispiel Peter Sloterdijk, Herbert Schnädelbach und Jürgen Habermas zu, die alle wissen, dass unsere Gesellschaft vom Erbe des jüdisch-christlichen Gottesbildes her lebt. Nun, bisher haben wir den Menschen in seiner Entsprechung zu Gott in seiner Einheit betrachtet. Nehmen wir ihn jetzt in seiner Entsprechung zu Gott als der Dreieine in den Blick. Der Mensch ist auch insofern Bild Gottes, als er dem, sag es mal so, kommunialen, dem gemeinschaftlichen Gott entspricht. Dieser Gott, der in sich selbst Beziehung ist, Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist, ruft uns Menschen nicht nur zur Kommunio mit sich, sondern bestimmt uns auch zur Kommunio mit den übrigen Menschen. Dieses immer wieder von der Heiligen Schrift bezeugte Ineinander von vertikaler und horizontaler Kommunio, also Kommunio mit Gott und Kommunio untereinander, lässt sich sehr schön mit einem Gedanken des großen Franziskaner-Theologen Jun Scotus plausibel machen. Er hat einmal geschrieben, indem Gott, der die Liebe ist, aus Liebe schafft, will er Mitliebende. Das heißt solche, die seine Liebe weitergeben und erfahrbar machen. Indem er mich bei meinem Namen ruft, ganz persönlich, gibt er mich gleichzeitig den anderen als Mitperson. Wie Gott mir Raum in sich gibt, so bin auch ich dazu bestellt, anderen Raum in mir zu geben. Und deshalb ist die Antwort, die der Mensch Gott gibt, nur dann wirklich, wenn er das liebt, was Gott liebt, nämlich alle. Wenn der Mensch Gemeinschaft mit denen realisiert, die Gott zur Gemeinschaft mit sich beruft, nämlich alle. Anders formuliert, der Mensch als das dem dreipersönlichen Gott entsprechende Wesen ist umso mehr Mensch, wird umso mehr er selbst Person, als er gerade nicht in sich selbst kreist, an sich festhält, sich in sich selbst verbeißt, sondern sich loslässt, wegschenkt, sich in gewisser Weise selbst vergisst und gerade dadurch erst zu sich selbst gewinnt, sich selbst zu gewinnen. Auch diese Idee vom Menschen, wonach der mitkonstituiert wird durch sein Mitsein, durch seine Beziehung zum Mitmenschen, und in letzter Konsequenz zu den Mitgeschöpfen, zu Tieren und Pflanzen. Der Mensch ist Mitsein, Mitgeschöpf. Auch diese Idee ist neu und revolutionär. Denn das ganze antike Denken definierte Gott als das höchste Eine, Unum, N, Griechisch. Und diesem einen entsprechen alle anderen nichtgöttlichen Wesen, gerade dadurch, dass sie jeweils auf ihre Weise Einheit verwirklichen. Also, dass sie in sich selbst stehen, in sich eins und gerade nicht beziehungshaft sind. Das wahre Wesen des Seins schließt Vielheit aus. Und deswegen ist zum Beispiel für Aristoteles die Beziehung, die Relationalität, die unterste Seinsstufe. Die höchste Seinsstufe ist die substanzielle Einheit, also der in sich selbst geschlossene Eigenschaft. Das hat übrigens massive Konsequenzen auf die Theologie, auf das Glaubensdenken. Denn Aristoteles war im Mittelalter der große philosophische Kirchenvater, kann man geradezu sagen. Und da Aristoteles mit der Idee der Beziehung nicht sehr viel anfangen konnte, unterste Seinsstufe, kam das auch so in die Theologie hinein mit der Folge, dass man im Mittelalter mit dem Glauben an den dreifaltigen Gott, mit dem Gott der Beziehung ist, nicht allzu viel anzufangen muss. Sehen Sie, wie die Dinge so zusammenhängen. Nun, genau dieses antike Seins- und Einheitsverständnis wird vom Blick auf den dreipersönlichen Gott her umgekehrt. Wie der dreieine Gott sein Leben vollzieht, nämlich in der Gemeinsamkeit des Lebens und der Liebe jeweils in den anderen und mit den anderen, so sind auch wir dazu bestimmt, in den anderen Mitpersonen nicht Schranken und Grenzen zu erfahren, sondern Lebenserfüllung und Vollendung. Nur im Miteinandersein und Leben werden wir voll Mensch, realisieren wir auf das Miteinander mit Gott. Nun also in diese beiden unzertrennbar miteinander verbundenen Weisen der Kommunion, die mit Gott und den Mitmenschen, sind wir hineingeschaffen. Aber dieses ist zunächst eine Vorgabe. Das, was uns vorgegeben ist, haben wir in Freiheit zu realisieren. Dem, was Gott ist, Gemeinschaft der Liebe, soll der Mensch sich in Freiheit, soweit es möglich ist, annähern. Und sich annähernd darin gewissermaßen einüben, dass er Gott ähnlicher werde, ihm mehr entspricht. Und das ist nach christlicher Auffassung unsere Lebensaufgabe. Dem Ruf und der Vorgabe Gottes zu entsprechen und das mehr und mehr zu werden, was Gott immer schon ist. Communio, Gemeinschaft, ein Netzwerk des Miteinander und Füreinander. Nur dann können wir in alle Ewigkeit auch einmal an der seligen Gemeinschaft des trinitarischen Gottes teilhaben. Denn das muss man sich auch mal überlegen. Wird viel zu wenig darüber nachgedacht, meine ich. Nur wenn ich gemeinschaftlich, gemeinschaftsfähig geworden bin, kann ich im Leben des gemeinschaftlichen Gottes mitspielen. Denn sonst bliebe ich in gewissermaßen ein Fremdkörper in dem uns verheißenen göttlichen Leben. Ein Mensch, der total Communio Verbum verweigerte, also ein Mensch, der radikal bei sich selbst und nur bei sich selbst verbleibt, in völliger Selbstbezogenheit, ein solcher würde sich selbst zur Hölle machen. Denn genau das ist die Hölle, nichts anderes. Totale Einsamkeit, Beziehungslosigkeit, radikales Isoliertsein. Communio werden, das sich zusammenfügen lassen zur Communio mit Gott, in den von Gott Geheiligten, also zur Communio Sanctorum, Gemeinschaft der Heiligen, die wir im Credo bekennen, ist damit die zentrale Lebensaufgabe des Menschen. Dafür lebe ich, dafür ist meine Freiheit herausgefordert. Im Durchgang durch die Welt, in der Herausforderung durch konkrete Situationen, in Auseinandersetzung mit Gesellschaft und Zeitgeist, haben wir unsere Vorgabe, in Freiheit einzuholen und mehr Communio, Gemeinschaft, Lebensaustausch zu werden. Deshalb schenkt Gott uns Zeit. Dafür lebe ich. Sein Lebensvollzug, Communio, den Gott selbst aus der Fülle seines eigenen Lebens heraus erwirkt, soll von uns nicht nur passiv, das heißt, durch einfaches Entgegennehmen und Geschehen lassen, göttlichen Handelns nachgeahmt werden? Nein, wir sollen es in eigener, aktiver Freiheit vollbringen. Schauen Sie, man kann ja mal eine folgende naive Frage stellen, wobei meine ich die naiven Fragen auch die allerwichtigsten sind. Man kann ja die Frage stellen, wenn das Leben bei Gott das Ziel unseres Lebens ist, also das, was wir Himmel nennen, warum hat Gott uns denn dann nicht sofort in den Himmel hineingeschaffen? Warum sozusagen der Umweg über Welt und Geschichte? Eine Frage, die ich in meinem ganzen Studium wurde nie ein einziges Mal gestellt. Wenn Gott uns in den Himmel haben will, dann soll er leicht haben können, uns auch bald reinschaffen. Nein, da stoßen wir genau auf diese Frage. Wir sind nicht einfach Bettler, denen Gott das zuwirft, was wir sein sollen, sondern wir dürfen, wir sind dazu befähigt und beauftragt, es auch in seiner Kraft mit selbst zu verbringen. Und schon die Heilige Schrift zeigt ganz durchgängig, jede Gabe Gottes an uns Menschen ist immer, immer zugleich Aufgabe, Befähigung und Herausforderung zu mithandeln. Und das gilt erst recht für Gottes höchste Gabe. Indem er Gemeinschaft mit sich anbietet, wird sein Angebot zugleich zur Einladung und Beauftragung, dieses sein Geschenk zu verwirklichen. Also am Ziel der Schöpfung, an der Kommunion mit Gott und untereinander mitzuwirken. Wenn wir darum nach dem Ende unserer Lebenszeit für immer, wie wir hoffen, im Leben des trinitarischen Gottes mitspielen, dann tun wir es eben nicht als Bettler, denen alles in den Schoß gefallen ist, sondern wir tun es auch als solche, die sich dieses Leben mit erwirken durften. Und gerade dadurch noch einmal mehr Gott ähnlich sind. So werden wir Communio Sanctorum, Gemeinschaft der Heiligen. Davon kündigt übrigens die ganze Heilige Schrift. auch hier nur ein paar ganz Fragmente. Wenn man mal die innere Konsequenz, sozusagen die Logik der Geschichte Gottes mit den Menschen, wie sie in der Heiligen Schrift aufgezeichnet ist, zu verstehen sucht. Also was ist der rote Faden eigentlich durch all dieses Vielfältige, was man da liest? Dann stößt man auf eine unablässige Drift, auf ein immer erneutes Drängen auf Einheit hin. Und zwar sowohl auf Einheit Gottes mit den Menschen, als auch die Einheit der Menschen untereinander. Vom Anfang der sogenannten Heilsgeschichte an ruft Gott Menschen zur Gemeinschaft, zum Bund, wie es oft heißt, mit sich. Aber es ist ein Bund, der die Menschen immer auch zugleich zur Einheit untereinander zusammenfügt. Und dieser sowohl vertikale wie horizontale Einheitsprozess ist ein Prozess sich steigender Ausweitung, nicht wahr, vom Familienclan, Abraham und die Erzväter zum Volk Gottes. Aber auch dieses besondere Volk Gottes ist noch nicht das Ziel. Das Gottesvolk soll vielmehr zum Segen werden für die ganze Erde, soll auf alle Völker ausgreifen, die, wie die Propheten sagen, nach Jerusalem kommen, um teilzuhaben am Bund Israels mit Gott und an dessen gelingender Gemeinschaft untereinander. Die letzte Ausweitung zur allumfassenden Einheit wird durch Jesus Christus vermittelt. Denn auch das höre ich viel zu wenig in Predigten, was höre ich. Komme viel rum, höre mir viel Predigten. Höre da kaum mal was darüber. Wenn man mal fragt, was ist denn die Mitte des Tuns Jesu? Die Mitte, nicht? Ich kann tausend Dinge von ihm sagen. Was ist denn die Mitte? Damit man sagen müsste, das ist sein Einsatz für die Kommunio Gottes mit den Menschen und der Menschen untereinander. Johannes Evangelium fasst das zusammen. Jesus wurde vom Vater gesandt und ist in den Tod gegangen, um die zerstreuten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Und das ist im Übrigen auch das Testament Jesu, sein letzter Wille. Alle sollen eins sein. Nicht in einer Allerweltseinheit, sondern wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie in uns sein. Alle sollen eins sein. Das ist das Testament Jesu, sein letzter Auftrag. Ist uns das eigentlich klar, dass das das Wichtigste ist? Wir reden, wir benutzen oft diese Stelle, ist ja allen bekannt, nicht wahr, für ökumenische Probleme oder sowas. Das hat Jesus ja überhaupt noch nie Sinn gehabt, sondern für ihn geht es darum, genau das soll geschehen. Aus der Schöpfung soll Einheit werden, Einheit mit Gott und Einheit untereinander. Die Kommunio, in der der dreifaltige Gott existiert, soll in der Jüngerschaft Jesu ausgeprägt werden und die wird dann als solche ausgesandt, um die Welt aus ihrer vielfachen Zerspaltung heraus und in die eigene Gemeinschaft mit Gott und untereinander hineinzuführen. Das ist dann auch wesentlich Aufgabe der Kirche. Eine der ältesten Definitionen der Kirche aus den ersten Jahrhunderten lautet kurz und bündig, wer ist die Kirche? Sacramentum Unitatis. Werkzeug und Zeichen der Einheit. Das letzte Ziel ist eben, dass die Grundidee Gottes mit seiner Schöpfung, Einheit und Kommunio, sich erfüllt. Das letzte Ziel heißt Einheit, Communio. Man könnte auch sagen, ein bisschen kompliziert, Trinitarisierung der ganzen Wirklichkeit. Was Gott als trinitarischer Gott ist, das sollen, dürfen wir und die ganze Welt werden, Communio. Einheit aus Vielheit, eine Vielheit in Einheit. Und in diesem Sinne streckt sich christliche Hoffnung auf ein Jenseits dieser Geschichte aus, auf das, was wir Himmel nennen. Hier vollendet sich die Communio Sanctorum, in die all das eingetragen und als Ernte der Zeit eingebracht wird, das jetzt als menschliches Bemühen um Einheit von uns verwirklicht wird. Der Himmel ist, auch das muss man mal mit Nachdruck sich klar machen, der Himmel ist kein privates Tête-à-Tête des Einzelnen mit Gott, sondern eine durch und durch soziale Größe. So ist es jedenfalls in den Bildern der Heiligen Schrift, vor allem auch in der Botschaft Jesu, zum Ausdruck gebracht. Wir wissen, dass zur Zeit Jesu das rabbinische Judentum über eine außerordentlich farbige, vielfältige Ausmalung der himmlischen Welt verfügt. Deswegen könnte man sagen, der Jesus, der wäre auch ein Rabbi, der hat auch viele Bilder für das, was kommt. Nein, Jesus kennt nur ein einziges Bild für den Himmel. Das ist das Bild des gemeinsamen Mahles oder auch des Hochzeitsmahles. Als Zeichen von innigster Gemeinschaft in Tischgemeinschaft. Himmel ist die Vollendung der jetzt schon anhebenden Kommunialisierung oder Trinitarisierung der Welt. Die engstmögliche Entsprechung zu dem, was Gott als dreifaltiger Gott ist. Communio. Einheit in und aus Vielheit, Vielheit in Einheit mit Gott und untereinander. Als ich vor einigen Jahren für längere Zeit in Peru war, traf ich einen Indio, der nicht lesen und schreiben konnte, der aber in hervorragender Prägnanz und wie mir scheint unübertreffbare Weise das Zentrum des christlichen Glaubens ins Wort brachte. Und das sind auch ganz interessante Übungen, die Sie selbst mal anstellen können, wenn zu mir ein Nichtgläubiger kommt von mir aus. Sag mir mal in einem Satz, was du glaubst. In einem Satz. Sag mir in einem Satz, was das Christentum ist. Was würden Sie denn antworten? In einem Satz. Dieser Indio, das werde ich nie vergessen, ist am Titicaca-See, 3.500 Meter am Rande, der sagt, also ganz schlicht und einfach, ich habe das noch richtig im Ohr, wie er das sagte, Dios es Communion. Gott ist Communio und deshalb müssen wir Menschen Communio werden. Das ist für mich die perfekteste Kurzformel des christlichen Glaubens. Da ist das Gottesbild drin, Gott ist Communio, da ist drin, was der Mensch letztlich als Ziel seines menschlichen Lebens hat. Da ist das Entscheidende gesagt. Der Mensch ist geschaffen als Bild Gottes, in die Beziehung von Wort und Antwort hineingestellt, aber diese Entsprechung ist Vorgabe Gottes, gerade dafür ist die Zeit, persönliche Lebenszeit, die große Geschichtszeit gegeben, dass wir die Vorgabe in Freiheit uns aneignen und ausprägen. Denn aber der dreieine Gott, dessen Bild wir in uns tragen, Gemeinschaft ist, dann folgt daraus, genau in dem Maß realisieren wir unsere Bestimmung, als wir ihm ähnlicher werden. Das heißt, dass wir mehr Gemeinschaft werden, als wir aus unserem Inseldasein, Narzissmus und Egoismus ausbrechen und kommunale, gemeinschaftliche, gemeinschaftsfähige Menschen werden, die eben dem gemeinschaftlichen Gott entsprechen. Nur so können wir dann einmal für immer im Leben Gottes mitspielen, als Communio Sanctorum, Gemeinschaft der Geheiligten, in der Communione Trinitatis, in der Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott. Dann können wir ganz Gott ähnlich sein. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre sehr große Aufmerksamkeit.